Einschlafen in Tolkiens Welt. Heute Veta. Veta ist ein neuseeländisches Unternehmen für die Herstellung von Filmrequisiten und Spezialeffekten. Beschreibung: Über 900 handgefertigte Rüstungen, mehr als 2000 Waffen, 20.000 Haushaltsgegenstände und über 1.600 Paar Hobbitfüße. Niemand hatte wohl so viel Arbeit bei diesem filmischen Meisterwerk zu leisten wie die kleine neuseeländische Spezialeffektschmiede Veta, die die gesamte Filmproduktion überhaupt erst möglich machte. Denn zusammen mit Veta entwickelte Peter Jackson im Jahr 1997 erste Probeaufnahmen, mit denen er nach Hollywood pilgerte, um Rechteinhaber und Finanziers von seinen Visionen zu überzeugen. Erst dieses Videoband der Veta-Crew hatte die Erschaffung der drei Filme ermöglicht, und letztendlich kam es auch auf sie zurück. Denn in den fertigen Filmtrilogie wird es keine einzige Sekunde geben, in der nicht irgendwelche Details aus den Händen der Effekttechnik stammen. Aber vor allem eine Person muss auf erster Stelle genannt werden: Richard Taylor. Taylor und Peter Jackson sind schon seit dem Jahr 1989, seit sie zusammen Meet the Feebles inszenierten, miteinander befreundet, und Taylor gehört zu dem engen Kreis der Personen, die von Anfang an bei der Planung dieser Produktion mit dabei waren. Lange bevor man sich nach Schauspielern umsah oder um die Filmrechte verhandelte, saß Richard Taylor schon bei Peter Jackson im Wohnzimmer und entwickelte mit dieser verrückte Idee, den Herrn der Ringe zu verfilmen. Veta unterteilt sich zwei Departments. Auf der einen Seite gibt es Veta Workshop, zuständig für Masken, Blut, Modelle, Requisiten und vor allem die Effekte vor Ort. Und auf der anderen Seite existiert Veta Digital, die für die Computereffekte und die Nachbearbeitung zuständig sind. Beide Abteilungen agieren Hand in Hand. Die Effekte sollten zwar Bekanntes in den Schatten stellen, aber trotzdem niemals die Hauptrolle der Filmtrilogie spielen. Vielmehr dienten sie als Mittel zum Zweck. Peter Jackson betonte immer wieder, dass es ihm um die Geschichte der Charaktere geht, die auf keinen Fall von den Effekten verdrängt werden dürfen, wie es so oft bei schlechten Fantasyfilmen der Fall war. Und das Konzept ging auf. Die Effekte sind so gut, dass sie im Zusammenhang des Films nicht hervorstechen, sondern einfach eine atemberaubende, realistische Grundlage bieten. Besonders preisverdächtig waren vor allem jene Effekte, die man nicht auf den ersten Blick als solche wahrnahm. Nicht der Balrog oder der Höhlentroll sind es, die diese Arbeit der Effekt-Crew so einzigartig machen, sondern Effekte wie malerische Landschaften, Bäume im Hintergrund, durch die sich die Sonnenstrahlen ihren Weg bahnen, und vor allem die Größe der Hobbits. Der Effekt der Größenverhältnisse zwischen verschiedenen Völkern wurde von beiden Abteilungen bei Veta bewältigt. Um die Hobbit-Darsteller auf den Leinwand nur knapp einen Meter groß erscheinen zu lassen, wurde die unterschiedlichsten Tricks verwendet. Ein einfacher Trick bestand beispielsweise darin, sogenannte Scales-Doubles zu verwenden, also sehr kleine oder sehr große Doubles, die in bestimmten Szenen die Hobbits bzw. die anderen Darsteller darstellen. Das größte Scale-Double war etwa 2,30 Meter groß und wurde sehr oft eingesetzt, und zwar immer dann, wenn die Hobbits in Over-Shoulder-Shots zu sehen waren. Wenn also ein Hobbit zu einem der großen Charaktere, beispielsweise Aragorn, spricht und zu ihm hinaufschaut, sieht man den Rücken von Aragorn. Dabei handelt es sich dann aber nur um das Scale-Double im übergroßen Aragorn-Kostüm. Die kleinen Scale-Doubles wurden auch für weitere Panoramaaufnahmen eingesetzt oder wenn die Gesichter nicht sichtbar sind, zum Beispiel wenn Ian McKellen als der Zauberer Gandalf seinen alten Freund Bilbo umarmt und man nur Bilbos Haarschopf sieht. Aber man kann einen Darsteller auch schrumpfen lassen, indem man die Umgebung um ihn herum einfach vergrößert. Diese Variante nennt sich Scale Sets. Beispielsweise in Bilbos Höhle Beutelsend bot sich diese Lösung des Größenproblems an, Produktionsdesign Grant Major und Art Director Dan Hanner entwarfen zwei völlig identische Kulissen mit zwei unterschiedlichsten Maßstäben. Beide Sets wurden aus den echten, identischen Materialien gefertigt, mit dem der Unterschied, dass das Set eben 40% kleiner als das andere war. In dem kleinen Set spielten nun die Schauspieler mit den großen Rollen, wie etwa in diesem Fall Ian McKellen, als Gandalf. Dadurch, dass das Set so klein wirkt, wirkt Gandalf sehr groß und muss sich bücken, um durch die Türen zu passen. Die Hobbits wurden dann an anderen Orten, großen Set, gefilmt. Crewmitglieder berichteten amüsiert, dass man vor Ort allem an den kleinen Sets öfters einen dumpfen Schlag vernahm, auf den dann ein ärgerliches Autsch folgte. Diese verschiedenen Aufnahmen wurden nun von den Computertechnikern ineinander montiert, was sich als besonders schwer erwies, wenn die Protagonisten körperlichen Kontakt haben sollten, wie in der Szene, wo Bilbo den Zauberer seinen Stab und Mantel abnimmt. Doch alle zusammengeschnittenen und montierten Aufnahmen ergaben die perfekte Illusion. Die schwierigste aller Methoden bestand aus einer Mischung der beiden klassischen Effekte Forced Perspective oder Motion Control, der klassischen Aufbau einer Forced Perspective. Ist in der Theorie gar nicht so kompliziert. Der Trick besteht eigentlich nur darin, dass man ein Objekt oder eine Person einfach weiter vorn der Kamera entfernt platziert als eine andere. Und schon erscheint die Person im Hintergrund kleiner. Dies funktioniert aber nur, solange die Kamera sich nicht bewegt. Denn sonst würde durch die perspektivische Bewegung der Trick offenbart. Die Effektkameraleute hatten also die Aufgabe, das alte Prinzip der Forced Perspective so zu verändern, dass eine Kamerabewegung möglich ist. Die unterschiedlich großen Personen oder Gegenstände im Hintergrund mussten sich also prinzipiell entgegen der Kamera bewegen. Also begann man zu experimentieren. Man setzte beispielsweise den Schauspieler im Hintergrund auf eine Plattform, die sich in dem Moment zu bewegen begann, indem auch die Kamera sich bewegte. Und zwar in die genau entgegengesetzte Richtung. Da das Ganze natürlich auf einen Millimeter genau stimmen musste, übernahm College Computer die Steuerung. Und siehe da, es funktionierte. Design. Eine eigene Welt zu entwerfen, stellt Produktionsdesigner Grant Major vor zwei gewaltigen Aufgaben. Zunächst einmal musste er den gewaltigen logistischen Aufwand bewältigen, den die zahlreichen und aufwendigen Drehorte darstellten. Und zweitens hatte er eine durch und durch glaubwürdige Welt zu erschaffen, die bis ins kleinste Detail ausgearbeitet war. Dabei arbeitete eng mit den beiden Tolkien-Illustrationen John Howe und Alan Lee zusammen. Selten wurde ein Buch verfilmt, in dem der Look der Charaktere, der Kreaturen und der Landschaften so von der Arbeit von Illustratoren geprägt war, wie beim Herr der Ringe. Major bezog sich stark auf die Arbeiten der beiden Künstler. Diese brachten ihre jahrzehntelange Erfahrung mit den Werken Tolkiens mit. Lee und Howe besitzen jeder ihre eigenen Stile. Lees Einfluss ist vor allem im ersten Film zu sehen, in Bruchtal und im Auenland. Die oft düstere Atmosphäre von Howes Bildern passte hervorragend zu den dramatischen Ereignissen gegen Ende der Geschichte. Um die Sets zu gestalten, musste Major Tourney zunächst für jedes der Völker Mittelerdes einen eigenen Stil entwerfen. Das Auenland ist eines der wichtigsten Orte der Geschichte, auch wenn der größte Teil der Handlung woanders spielt. Die Heimat der Hobbits symbolisiert zu Anfang eine Art heile Welt, einen Ort, an dem die Außenwelt einen nicht berühren kann. Die neuseeländische Armee half das Stück Farmland, das man als Hobbingen auserkoren hatte, komplett umzugraben. Danach wurde alles neu bepflanzt, so dass sich dort ein idyllisches Hobbitdorf mit blühenden Gärten und Gemüsebeeten vorstellen konnte. Major versuchte es möglichst wahr, mit realistischen Materialien zu arbeiten. Er benutzte Eichenholz, um das Innere vom Beutelsend auszubauen. Dieses war gar nicht so einfach, da ja in einer Hobbithöhle alles ziemlich rund ist und das Holz mit heißem Dampf gebogen werden musste. Auch in Bruchtal wurde viel mit Holz verarbeitet. Grundidee dieses Sets war die Offenheit der Struktur, die drinnen und draußen verschwimmen ließen. Durch die an organischen Formen orientierten Dekorationen und Ornamenten sollte ein fließender Übergang zwischen der Natur und dem Haus der Elben entstehen. Major wollte, dass dies der letzte sichere Hafen auf der Reise nach Osten eine vergängliche und herbstliche Stimmung vermitteln sollte. Die Zeit der Elben in Mittelerde ist vorbei. Und sie spiegelt sich auch in ihrer Heimstätten wider. Auch in Khazad-dûm, der alten Stadt der Zwerge, in Moria sollte eine solche Verankerung von Zeit und Raum die Historie des Ortes zum Ausdruck kommen. Man wählte kühle Farben, um die Vergänglichkeit zu unterstreichen. Gerade in Moria musste Major mehrere Ebenen verwirklichen. Es sollte deutlich werden, dass dies eines der prächtigsten unterirdischen Stadt gewesen ist, geschaffen von einem Volk, das meisterhaft den Stein bearbeitete. Aber dies liegt schon weit in Vergangenheit. Seit diesen ruhmreichen Tagen hat die Zeit und die Zerstörungswut der Orks ihre Spuren hinterlassen. Major verband die natürliche Form des Felsens mit architektonischen Strukturen. Die Architektur der Zwerge sollte einen gewissen Funktionalität ausstrahlen. Schließlich kann man sich vorstellen, dass es eine statische Meisterleistung gewesen sein musste, eine ganze Stadt unter dem Berg zu bauen. Die Erschaffung einer ganz eigenen Welt war eine Herausforderung, erzählte Major. Wir haben jedes Detail der Requisiten selber gemacht, von Glas oder Fenster bis hin zu den Bäumen. Auf diese Weise kann der aufmerksame Zuschauer immer wieder eine neue Dinge entdecken, die Mittelerde real erscheinen lassen.